Guten Morgen. Ich muss erstmal die Blätter sortieren. Ja, heute in der Predigt werden wir uns mit der Geschichte aus dem Lukas-Evangelium beschäftigen, in dem es um die Emmaus-Jünger geht. Warum Emmaus-Jünger? Das ist ja so kurz nach all dem, was in Jerusalem passiert ist. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass vor 3 Wochen Ostersonntag war, da sind wir schon in einer völlig anderen Welt mittlerweile wieder, nicht? Frühling und alles Mögliche. Und vor 3 Wochen hatten wir ja fast das wichtigste Fest für uns Christen. Aber nicht wir Christen haben ein wichtiges Fest gefeiert, auch die Juden haben ein Fest gefeiert, das Passafest. Und jemand, nee, Martin Buber, hat gesagt, wer die jüdischen Feste kennt, der kennt eigentlich den jüdischen Katechismus. Das, was die Juden glauben. Man muss die Feste kennen und dann weiß man mehr über das Judentum. Und die Theologie des Neuen, also erstmal ein paar Vorbemerkungen, bevor wir uns mit dem Text beschäftigen. Das nur so zur Einordnung. Die Theologie des Neuen Testamentes ist verankert im Glauben des Judentums. Und der Glaube des Judentums wiederum, der findet sich in all den Festen wieder, die das Jahr über gefeiert werden. Es gibt also zahlreiche Feste, von denen wir als Christen kaum Ahnung haben. Und wer die Theologie des Neuen Testaments als Christ verstehen will, für den ist es hilfreich, etwas über die Feste der Juden zu können. In der Vergangenheit wurde dieser Zusammenhang leider oft übersehen, weil der christliche Glaube in der Vergangenheit, in den Jahrhunderten aus der jüdischen Verankerung gelöst wurde. Es wurde mehr der Unterschied zwischen Christentum und Judentum betont. Und die Sicht des Neuen Testamentes hat sich erfreulicherweise nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Durch die Schrecken des Nationalsozialismus und der Judenvernichtung haben Kirche und theologische Wissenschaft erkannt, dass Antisemitismus und Judenfeindlichkeit nicht erst im Dritten Reich begonnen haben, sondern vorher in den Köpfen der Menschen vorhanden war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg begann eine Phase der Neuorientierung. Immer deutlicher wurde dann erkannt, dass sowohl Jesus als auch Paulus nicht Gegner des Judentums waren, sondern im jüdischen Glauben und Leben fest verwurzelt waren. Ihr Glaube war ein jüdischer Glaube, ihre Botschaft eine jüdische Botschaft und ihre Theologie eine jüdische Theologie. Und die jüdischen Feste sind ein hilfreicher Schlüssel, um diese Theologie zu verstehen. Ostern fand ja das wichtigste Ereignis für uns Christen statt. Jesus wurde gekreuzigt, war nicht so schön, aber er ist auch auferstanden. Und seine Jünger bereiteten mit ihm damals das Passafest vor, weil alle nach Jerusalem gekommen waren, um das Passamahl zu feiern. Jesus wurde gefangen genommen, verhört, gekreuzigt, ist gestorben und dann ist er auferstanden. Und alles im Umfeld des Passafestes. Und wussten wir, dass ein Tag nach dem Passafest das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wurde, und zwar 7 Tage lang? Was wissen wir schon über dieses Fest der ungesäuerten Brote? Gehört haben wir das sicherlich irgendwann mal. Das soll heute Morgen natürlich nicht ausgeführt werden. Aber es soll uns einen Hinweis darauf geben, dass diese jüdischen Feste für uns Christen auch das Verständnis von Ostern vertiefen können und die Botschaft Jesu klarer aufzeigen würde. um zu sehen, wie die Evangelien mit den jüdischen Festen umgehen und wie diese manchmal im Hintergrund eine Rolle spielen, muss man etwas von diesen Festen natürlich wissen. Das Passafest ist in den Evangelien nicht nur ausdrücklich genannt worden. Die Evangelien bauen immer wieder im Hintergrund verborgene Bezüge zu dem jüdischen Festen auf. Und das Fest, das Passafest, ist ein wichtiges Grundthema, das sich im Neuen Testament zeigt. Und die zwei zentralen Symbole des Passafestes sind das Blut des Lammes, das an die Türpfosten gestrichen wurde und vor dem Todesengel bewahrt hat, und das Brot, das ungesäuerte Brot, das zusammen gegessen wurde, als Symbol für den Aufbruch aus Ägypten in aller Eile in die Freiheit. Bei Lukas bildet das Passafest einen Rahmen um das ganze Evangelium. Als Kind besucht Jesus mit seinen Eltern das Passafest in Jerusalem. Die Geschichte vom 12-jährigen Jesus ist uns ja vertraut. Und er stirbt am Ende des Lukas-Evangeliums dann im Rahmen des Passafestes. Und der Auferstehungsglaube beginnt in dieser Zeit und veränderte die Jünger. Soweit einfach mal ein paar Gedanken zu Ostern, dem Passafest und das, was uns an wertvollen Gedanken über jüdische Feste vermittelt wird. Wir wollen jetzt den Text aus dem Lukas-Evangelium 24, 13 bis 35 hören, und ich bekomme Unterstützung, weil das auch ein längerer Text ist. Damit alle wach bleiben, teilen wir uns das dann. Also, Lukas 24, 13 bis 35 nach der neuen Genfer Übersetzung. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?« fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: »Du bist der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?« fragte Jesus.
Sie erwiderten: »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.
Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt hatten? Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie. »Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen.
Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. 34 Mann empfing er mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Ja, soweit diese Begebenheit der sogenannten Emmaus-Jünger. In folgenden Predigtgedanken sollen uns 4 Punkte leiten, um die Situation der Jünger noch einmal so nachzuempfinden, was damals wohl passiert war und in welch einer Situation die Jünger da waren. Das können wir uns ja heute gar nicht vorstellen, wo das Christentum eine so große Weltreligion mittlerweile geworden ist, wie das damals in den Anfängen aussah und wie die Menschen das damals erlebt haben. Zunächst einmal der erste Punkt. Schauen wir uns die beiden Jünger einmal an. Nur einer wird namentlich genannt, nämlich Kleopas. Sie gehören also nicht zum Zwölferkreis, sind aber offenbar zugehörig zu dem größeren Jüngerkreis, der zu Jesus gehörte. Also war es damals zu dieser Zeit schon eine ziemliche Gruppe, große Gruppe. Diese beiden Jünger also werden auf dem Weg nach Emmaus auf dem Tiefpunkt ihres Lebens von Jesus erreicht. Sie haben gerade ihren persönlichen Zusammenbruch erfahren. Es ist alles vorbei. Die Träume von ihrem Rabbi sind geplatzt. Der Mann, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, er ist tot. Es ist vorbei, ausgeträumt und so verlassen sie Jerusalem. Die beiden Jünger gehen, sind enttäuscht, denn ist etwas in ihnen kaputt gegangen. Den Grund sagen sie auch. Sie haben eine politische Heilserwartung an Jesus gehabt. Sie haben viel erwartet. Sie haben Königliches erwartet, Messianisches erwartet. Und die Kreuzigung war die totale Vernichtung ihrer Hoffnung. Diese Hinrichtungsart der Kreuzigung war schließlich brutal und nicht nur für die Verurteilten gedacht, sondern all die Anhänger sollten auch vernichtet werden. Deshalb sollte der Delinquent auch ausgelöscht werden. Diese Jünger hatten Jesus die ganze Zeit mit der Messiasbrille gesehen. Die Messiasbrille musste nun abgesetzt werden. Diese Selbstdeutung zerbrach und eine neue Brille musste aufgesetzt werden, um zu verstehen, was hier geschieht. Der christliche Glaube ist eine neue Art der Weltbetrachtung, eine neue Art zu sehen. Häufig findet Christianisierung statt, indem Jesus in Vorhandenes hineingenommen wird in eine bestehende Idee, eine nationale oder nationalistische Sicht, mein Land, mein Volk, mein Glaube, mein Herr. Jesus wird als Brillenaufsatz hinzugefügt und es ist nicht wirklich etwas Neues. Letzten Donnerstag fand eine Veranstaltung zum 80-jährigen Kriegsende in Mölln statt. Dort sprach Christian Lopau, der Ratzeburger Stadtarchivar, über die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, auch hier im lauenburgischen Gebiet. Und auch die Kirche geriet in den Sog der NS-Ideologie und die sogenannten deutschen Christen versuchten, diese neue NS-Ideologie mit kirchlichen Interessen zu verbinden. Das funktionierte aber nicht. Es gab zu viele Probleme und der Blick auf Jesus wurde getrübt. Letzten Endes musste man erkennen, wie anders Jesus ist. Das Zerbrechen der Emmaus-Jünger war wichtig, um das Neue zu schaffen, das Gott mit der Auferweckung Jesu wirklich vorhatte. Schauen wir auf die zweite Station, auf dem Weg der Jünger. Es geht um eine neue Deutungsart der Ereignisse. Es ist zu prüfen, ob man das, was passiert ist, neu verstehen kann. Wie konnte Jesus verraten werden? Wie war das möglich? Warum hat Gott ihn so sterben lassen? Die beiden Jünger hatten Fragen über Fragen. Und was macht der unerkannte Jesus? Er geht mit den Emmaus-Jüngern durch die hebräische Bibel. Das Neue Testament gab es ja damals noch nicht. Und er deutete die Geschehnisse in Jerusalem heilsgeschichtlich. Dabei beginnt er, wie wir lesen, bei Mose und geht weiter zu den Propheten. Allerdings wird nicht genau wiedergegeben, was Jesus alles gesagt hat. Irgendwie interessant wäre das schon, wie er sich selber da stellen würde und mit dem Wort dann sozusagen argumentieren würde. Aber es ist auch ein großes Glück für uns. Dadurch wird die Wahrheitssuche für uns offen gehalten. Die Wahrheit muss immer neu formuliert werden. Vielleicht hätten die beiden Jünger gerne erlebt, dass Jesus bei der Gefangennahme eine Sturmabteilung der Engel geordert hätte und das römische Militär mit machtvoller Gegenwehr gezeigt hätte, wer Herr im Haus ist. Aber das gehört nicht zum Plan Gottes. So verläuft Heilsgeschichte nicht. Das ist nicht die Ideologie des Reiches Gottes. Man wird das Böse nicht mit Bösem überwinden. Gewalt wird nur mit Gewaltfreiheit überwunden. Das Böse nur mit Liebe. Und das ist eine neue Brille, die eine neue Deutungsart der Geschehnisse ermöglicht. Wir kommen schon zum dritten Punkt. Die Jünger laden Jesus zum Essen ein. Und beim Brechen des Brotes kommt der Moment der Erkenntnis. Es ist ein kurzer Augenblick des Erkennens, der Wesentliches offenbart. Und dann ist Jesus aber plötzlich wieder weg. Er ist da und doch entzieht er sich wieder. Sie erkennen ihn. Er ist sichtbar, er ist greifbar und dann ist er ihnen doch wieder entzogen. Und das ist wesentlich. Es ist das Geheimnis Jesu. Es ist wesentlich für den Glauben, dass Jesus nicht in ein System gepresst wird. Man muss sagen, Jesus ist immer mehr, immer anders, immer größer und bleibt eine geheimnisvolle Gegenwart. Luther hat einmal gesagt, Gott ist so groß, nichts ist größer. Gott ist so klein, nichts ist kleiner. Gott ist so lang, nichts ist länger. Und Gott ist so kurz, nichts ist kürzer. Gott ist ein unaussprechliches Wesen. Wir kommen zum vierten Punkt. Diese Jesus-Begegnung der Jünger verändert ihre Pläne, sich von Jerusalem zu entfernen, zu fliehen. Die Jünger kehren um, machen sich auf den Weg zurück zu den Zwölfen in Jerusalem. Sie haben nun was zu erzählen. Lukas erzählt so humorvoll, so feinsinnig diese Situation. Die beiden Jünger kommen nach Jerusalem und wollen gerade erzählen, was sie erlebt haben. Da wird ihnen gesagt, dass Jesus Simon bereits erschienen ist. Eigentlich wollten die beiden Emmaus-Jünger erzählen, was sie erlebt haben, aber dann kommt plötzlich die Geschichte von Simon, der Jesus gesehen hat. Doch damit nicht genug. Auf einmal kommt sogar Jesus selbst. Es ist keine Zeit, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Es entwickelt sich immer neu mit Jesus. Man fängt an, ein Lernender zu sein. So wird Ostern der Beginn einer neuen Hoffnung, die überraschend ist, die Leben verändert. Glauben an Jesus Christus ist nie ein Haben, sondern ein Suchen und damit ein Unterwegssein. Glaube, der unterwegs ist, erreicht immer neue Horizonte. Glaube ist immer neues Suchen und Finden. Im Rückblick erkennen die Jünger, was sie eigentlich erlebt haben. Der Auferstandene hat durch die Auslegung der Schriften zu ihnen geredet. Dabei, so sagen sie, hat ihnen das Herz gebrannt. Der Moment des Erkennens beim Abendessen war wichtig, aber er wirft letzten Endes nur ein Licht auf das, was auf dem Weg nach Emmaus passiert ist. Glauben und erfahren wir das nicht auch, liebe Gemeinde, 2000 Jahre später, dass der Auferstandene durch die Bibel, durch Gottes Wort zu uns spricht, dass uns eine Geschichte durch einen Satz, ein bestimmtes Wort, ein Licht aufgeht und noch mehr, dass unser Herz brennt? Glauben und erfahren wir nicht auch die Momente, in denen wir in der Tiefe unseres Herzens spüren, er ist auferstanden. Er ist bei uns. Er hat den Tod überwunden. Der Auferstandene redet auch heute noch mit uns. Er hat den Emmaus-Jüngern das Verständnis für die Schrift geöffnet und ihr Herz in Brand gesetzt. Und das will er heute bei uns auch tun, bei dir und bei mir. Wenn Gottes Wort zu uns redet und unser Herz öffnet und uns bewegt, dann gehen wir mit den beiden Jüngern von Jerusalem nach Emmaus. Und dann ist der Auferstandene bei uns. So wird Ostern nicht abgeschlossen mit dem Festgottesdienst, sondern öffnet uns für unseren Alltag, für den lebendigen Christus, der uns tröstet, leitet und miteinander verbindet. Amen.